Amen. Gut, wir werden jetzt, heute, ihr habt also wirklich das einmalige Vorrecht, heute gemeinsam mit uns das Lukas-Evangelium zu beenden. Fast 3 Jahre hat es gedauert. Ich habe gedacht, wir schaffen das in 2 Jahren. Es war doch ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Aber wir haben ja zwischendurch auch mal die Offenbarung mal eben so mal durchgenommen, ja. Und für alle, für die das neu ist, das machen wir hier so. Wir machen so in den Gottesdiensten eigentlich nur das, dass wir gucken, dass wir Schritt für Schritt durch so ein Buch oder durch so einen Brief durchgehen, den wir hier vor uns haben aus der Bibel und versuchen das zu erklären, was da steht. Nichts anderes machen wir. Also das, was eigentlich schon Christen seit vielen, vielen Jahren gemacht haben. Aber irgendwie ist es heutzutage so ein bisschen verloren gegangen. Wir haben erkannt, dass die Bibel ein total wertvolles Buch ist und darum geht es auch ein Stück weit heute nochmal. Wie gesagt, wir haben heute Lukas Kapitel 24, 26 bis zum Ende. Bis zum nicht bitteren Ende, ja. Sicherlich nicht, sondern bis zum süßen Ende, würde man fast sagen. Wir haben ca. 75 Lektionen gehabt im Lukas-Evangelium, ein ganzer Haufen. Und wir haben letztes Mal, das ist ja das Finale, das weiß ja eigentlich jeder, dass die Evangelien mit der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu enden. Es gibt ja insgesamt 4 Evangelien und das ist in allen 4 Evangelien. Die 4 Evangelisten haben das von verschiedenen Aspekten her sich angeschaut. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus auferstanden war. Er ist 4 verschiedenen Gruppen von Menschen begegnet. Und das Problem bei diesen Menschen war, sie ehrten Jesus zwar, sie hatten viel mit ihm erlebt, sie haben viel darüber gesprochen, was Jesus getan hat, aber sie rechneten nicht mit ihm, obwohl sie so gläubig waren. Weil sie konnten sich irgendwo nicht vorstellen, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. So richtig, leibhaftig. Das können sich Menschen bis heute nicht vorstellen. Ich kann mir es menschlich gesehen auch nicht vorstellen. Weil wir ein Ratio haben, der einfach sagt, es geht nicht. Ich glaube nur das, was ich sehe. Ja? Aber dennoch glauben wir das. Und warum wir das glauben, das schauen wir uns heute auch nochmal an. Wir folgen nämlich keiner toten Religion. Wenn das hier eine tote Religion wäre, Leute, ich wäre der Erste, der hier weglaufen würde. Ich hätte wirklich Besseres zu tun, als hier morgens zu stehen, um irgendeinen toten Simsalabims hier von mir zu lassen. Ja? Obwohl es ja immer heißt, Menschen brauchen sowas, so einen Halt. Ja? Psychologen sagen das. Menschen brauchen sowas wie eine Religion, irgendwas, woran sie sich festhalten können. Aber das ist es nicht. Das ist für uns was total Lebendiges. Das ist was, was wir spüren, erleben. Auch das werden wir uns heute Morgen hier anschauen. Ich möchte diese Predigt sozusagen aufteilen in 2 Teile. Im ersten Teil, da nehme ich jetzt mal ein paar Verse vorweg. Und diese Verse, die finden wir ab Vers 44. Genau, schlagt mal auf, Lukas Kapitel 24, ab Vers 44, wer keine Bibel dabei hat, kann es hier ja weiß auf schwarz lesen, wahrscheinlich nicht ganz so gut, ja, aber wenn ihr es nicht gut lesen könnt, dann bringt nächste Woche eine Bibel mit. Gut, also, da heißt es, er sprach aber zu ihnen Jesus. Jesus ist also auferstanden, Jesus begegnet den Jüngern und es heißt dort, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht. In dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Immer wenn das so formuliert wurde, heißt das ganze Alte Testament, ja, der dickste Teil deiner Bibel. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie diese Schriften, also das Alte Testament, verstehen konnten und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, also das steht tatsächlich im Alten Testament, das wurde nämlich Jahrhunderte vorher prophezeit, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am 3. Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen wird Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, sprich allen Menschen, anfangend in Jerusalem. Da hat es nämlich angefangen. Also, vorab Technik vielleicht schon mal bereit machen. Ich habe nämlich gleich eine kleine Einspielung, die braucht ein bisschen Zeit dafür. Jesus erklärt hier nochmal, auf was es ankommt. Und das macht Lukas, der Evangelist, ganz bewusst. Lukas, der Evangelist, hat ja dieses Evangelium geschrieben. Und am Ende bindet er sozusagen den Sack nochmal zu. Die 24 Kapitel, die 75 Predigten. Er zeigt nochmal am Ende, worum geht's überhaupt. Und das sagt Jesus hier. Jesus sagt, worum es geht. Jesus sagt hier, es ist eigentlich ganz simpel zusammengefasst, heißt das, das Evangelium sagt, Jesus ist gekommen, damit der Weg frei wird zu Gott. Damit du zu Gott kommen kannst. Das ist das ganze Evangelium. Jesus hat uns mit seinem Tod erlöst sozusagen von mir selbst. Jeder Mensch weiß ja, glaubt mir, auch ich als Pastor weiß das, dass ich halt eben in mir drin, dass ich nicht gut bin. Das wird ja heute so gesagt. Ja, der Mensch ist im Grunde genommen gut. Nein, der Mensch ist im Grunde genommen böse. Das ist das Problem. Deswegen stehen wir ständig in diesem Kampf. Wir sind nämlich nicht frei, wie wir das meinen, sondern wir sind eigentlich gebunden. Wir müssen nämlich gewisse Dinge tun und fallen dann auch in gewisse Dinge. Die Bibel nennt das Sünde. Unser Hauptdilemma ist aber nicht das, sondern das größte Dilemma ist, dass wir von Gott getrennt sind und dass wir eigentlich mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Und hier hat Jesus das überbrückt, damit wir aus dieser Gefangenschaft rauskommen, von diesen Ketten loskommen und damit wir zu Gott kommen. Er setzt uns frei, sozusagen. Ich möchte das heute Morgen anhand eines Beispiels erklären. Ich möchte euch nämlich was zeigen. Wir haben vor ein paar Tagen unseren biblischen Unterricht gehabt. Wir haben biblischen Unterricht seit einem Jahr, eine richtig tolle Sache mit ganz tollen Jungs. Und da ging es auch nochmal um die Erlösung. Und da haben wir das deutlich gemacht anhand eines Bildes, anhand eines Ausschnittes aus einem Film, den kennt ihr alle, Schindlers List. Kennt ihr den, Schindlers Liste? Wer hat diesen Film schon gesehen? Alle. Ich möchte euch gerade sagen, ich werde hier keine Szene zeigen, die irgendwie jetzt auch, wo Kinder hier sind, also was irgendwie gefährdend wäre, sondern es geht rein um einen Dialog. In diesem Film passiert Folgendes. Da geht es nämlich genau um diesen Freikauf. Oskar Schindler, ein egoistischer Geschäfts- und Lebemann, muss man sagen, der hat eigentlich nur seinen eigenen Profit vor Augen und hatte sich jüdische Zwangsarbeiter besorgt, damit sie in seinen Werken arbeiten konnten. Er hatte nur Profit im Auge gehabt. Die hatten nämlich für Umme gearbeitet, für nix. Und da hat er richtig viel Kohle mitgemacht. Ja? Irgendwann, man sieht das am Verlaufe des Films, eigentlich erst viel zu spät, erlebt er sozusagen seine Bekehrung, in Anführungsstriche. Ja? Er stellt nämlich fest, er merkt, dass hinter diesem System eine Todesmaschinerie steht, dass nämlich viele von den Juden, er war auch pro forma übrigens Nazi gewesen, ja, hat auch immer sein Ding da an sich gehabt, und er stellt fest, dass es eine regelrechte Todesmaschinerie ist und viele Juden umgebracht werden, vergast werden. Und er erlebt da sozusagen seinen persönlichen Paradigmenwechsel, seine persönliche Bekehrung. Und nun wird er alles dran setzen, um seine Juden zu retten. Er hatte um die 800 Juden in seiner Firma beschäftigt und die wurden mittlerweile auch abgeführt und sollten ins KZ überführt werden und natürlich früher oder später sterben. Er macht einen Deal mit dem Lagerkommandanten, indem er jeden einzelnen dieser Gefangenen freikauft. Also er zahlt für die Juden, er zahlt für jeden einzelnen Juden und er setzt sich mit seinem Sekretär Isaac Stern zusammen und sie hocken da und sie denken akribisch nach, wie hießen die Leute, die wir hier beschäftigt hatten, und sie schreiben sie auf eine Liste, das ist diese besagte Schindlers Liste, und reichen diese Liste ein. Und alle, die auf dieser Liste drauf standen, hatten die Möglichkeit, aus diesem Lager rauszukommen und gerettet zu werden. Und wir zeigen jetzt mal einen Ausschnitt, etwa 3 Minuten, wo es um diese Liste geht. Macht mal bitte das Licht aus, Ton an und jetzt geht's ab.
Good luck. Wolf Wein.
Jakob. Feigenbaum. Lutek, Jakob, Necha. Nein, Nacha.
Nacha, ja, richtig. Und Wolf.
Wie viele?
600.
Mehr.
Du kannst das genauso machen wie ich. Vielleicht verdienst du sogar dabei.
Ach, ich weiß nicht.
Ach komm, Julius. Ich weiß, dass du ihnen extra Rationen an Lebensmitteln gibst, die du auch selber bezahlst. Wenn wir es gemeinsam versuchen, könnten wir über 4000 rausholen. Wie wär's?
Oskar.
Wir könnten sie in einer einigermaßen sicheren Gegend wieder ansiedeln. In Mähren.
Ich weiß nicht.
Wie viele Zigaretten haben Sie ja damit geraucht?
Zu viele.
Und ich bekomme von jeder die Hälfte ab.
Ich habe getan, was ich kann.
Damit werde ich mich nicht abfinden.
Nein, Oskar, ich kann wirklich nicht.
Ich lasse mich nicht so einfach abspeisen.
Nein.
Wie viele?
850, paar mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, was heißt das? Zählen Sie bitte, ich will wissen, wie viele. Das wär's. Sie können die Seite abschließen.
Was hat Goethe eigentlich zu dem Ganzen gesagt? Oder haben Sie ihm einfach gesagt, wie viele Menschen Sie brauchen? Und Sie kaufen sie doch nicht. Sie kaufen sie, Sie bezahlen dafür? Für jeden Einzelnen?
Falls Sie noch für mich arbeiten, erwarte ich, dass Sie es mir ausreden. Es kostet mich nämlich ein Vermögen. Schreiben Sie die Seite fertig und lassen Sie unten noch für einen Namen Platz.
Diese Liste ist etwas absolut Gutes. Diese Liste ist das Leben. Und rundherum, um ihre Ränder, ist das Verderben.
Oskar, hier unten stimmt offenbar etwas nicht. Und zwar ganz unten auf der letzten Seite.
Nein, da möchte ich noch einen weiteren Namen hinzufügen. Bitte ein jetzt, so gut ausgebildetes Hausmädchen wie Sie finde ich nie in Brünnlitz. Dort gibt's
wieder Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich ist eine der Stellen, die mich am meisten beeindruckt haben in diesem ganzen Film. Und das ist ja auch der Schlüssel eigentlich, die Schlüsselszene überhaupt. Isaac Stern, dieser Sekretär, ihr habt diese Szene, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, vielleicht machen wir mal ein bisschen dunkler, damit man das nochmal sehen kann, sagt, diese Liste ist etwas absolut Gutes. Diese Liste ist das Leben und drumherum ist das Verderben. Bei Oskar Schindler spielte mit Sicherheit auch ein Stück weit seine eigene Biografie eine Rolle. Er hat nämlich einiges gut zu machen. Einiges. Das kommt auch im Film sehr gut zum Ausdruck, dass er sich sehr viel Vorwürfe macht, dass er halt die ersten Jahre des Krieges genau das Gegenteil gemacht hat und hat nur zum eigenen Profit erlebt. Er musste einiges wieder gut machen. Ja? Und hier sind wir bei der Erlösungsgeschichte von Jesus. Da ist es ganz anders. Und das ist der Punkt. Heutzutage tun viele Menschen gute Sachen. Wir sehen das oft, wenn Promis irgendwelche guten Dinge tun. Aber man fragt sich natürlich häufig, geht es da wirklich um selbstlosen Einsatz oder spielt die eigene Person noch eine Rolle? Bei Jesus war es völlig selbstlos. Er kam von Gott, er kam vom Vater. Das heißt, er tat nichts, er hat überhaupt nichts verbrochen. Es wäre der allerletzte gewesen, der hätte sterben müssen. Aber er ging ans Kreuz, um Menschen zu retten. Ja, im Bild im Grunde genommen genau das Gleiche. Er bringt Leben uns. Ich habe eben gesagt, wir sind eigentlich gefangen. Für jetzt, er setzt uns frei und für die Zukunft, ja, man könnte jetzt mal ganz krass sagen, KZAD, Tod, AD. Diese Juden hatten ihre Destiny, ihre Bestimmungsort, war der Tod. Sie hatten schon gar keine Hoffnung mehr gehabt. Und hier setzt diese Liste ein, nur eine Liste setzt ein, und da wird dieser Name vorgelesen, diese Leute werden gerettet. Und Jesus hat sozusagen auch eine Liste gemacht. Und ganz interessant ist ja bei dieser Geschichte, ihr habt das jetzt am Schluss gehört, da stand, bitte lass noch einen Namen unten frei, eine Position frei. Und zwar hatte Oskar Schindler die Dienerin des Lagerkommandanten kennengelernt. Es war sozusagen eine Sklavin, er hatte sie mehrfach missbraucht und so weiter. Und er wollte diese Frau haben, dabei haben. Er hat sich auch ein bisschen verliebt in diese Frau, ja. Und er wollte sie haben. Und er ging zu dem Lagerkommandanten und hat gesagt, ich möchte diese Frau mit dabei haben. Und er wollte sie natürlich nicht rausrücken. Nein, die will ich behalten. Und er war ein bisschen viel durchgedreht, ja. Und dann tut er alles und feilscht um diese Frau. Er bietet ihm Tausende von Reichsmark und will sogar 1704 spielen mit ihm, um dafür zu spielen, damit er diese Frau bekommen kann. Und ich musste so denken, genau das macht Gott. Gott sehnt sich so sehr, dass er uns erlösen kann. Und wir realisieren es vielleicht gar nicht. Im Hintergrund, während wir hier einen Gottesdienst haben, im Hintergrund, Gott spielt nicht darum, ja, bitte versteht mich nicht falsch, aber im Hintergrund arbeitet Gott daran. Und wenn es einen Gott gibt, gibt es auch die Gegenseite, den Teufel. Der Teufel versucht uns irgendwo bei sich zu halten. Er versucht uns blind zu machen, dass wir überhaupt nicht über Gott nachdenken. Aber im Hintergrund arbeitet Gott daran. Er sehnt sich danach, in Gemeinschaft zu kommen mit uns. Er setzt alles in Bewegung. Wie dieser Oskar Schindler in diesem Film. Ich finde das ein gewaltiges Beispiel. Und es ist eine wichtige Lektion für mein persönliches Leben. Es gibt übrigens auch eine Liste im Himmel. Das ist das Buch des Lebens. Da heißt es, alle, die im Buch des Lebens eingetragen sind, werden ewiges Leben haben, werden befreit. Und es braucht einfach gar nichts. Was mussten die Schindlerjuden tun? Es war reine Gnade. Sie konnten gar nichts tun. Sie konnten einfach nur sagen, wenn der Name aufgerufen wurde, hier bin ich, ich gehe mit. Natürlich gingen sie mit. Das hat sie vor dem KZ, vor dem Tod bewahrt. Und so ist auch Jesus. Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Jeder, der meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich reingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist Lukas Evangelium. Darum bringt Lukas am Ende des Lukas Evangeliums nochmal diese Sache, wo Jesus das erklärt, worum es geht. Und wer das begriffen hat, für den haben sich die 3 Jahre gelohnt. Und wenn du heute das erste Mal im Gottesdienst bist und hast diese 75 Lektionen nicht mitbekommen, dann reicht es eigentlich. So einfach ist das. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, den schauen wir uns jetzt mal noch an. Dieser zweite Teil, der ist besonders für uns Menschen, die bereits schon Jesus nachfolgen. Und den möchte ich überschreiben mit letzte Worte. Im Vers 36 heißt es, während sie aber dies redeten, also wir schalten jetzt wieder zurück, setzen da an, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Einige der Jünger hatten Jesus gesehen, hatten Jesus erlebt. Anderen war er auch auf eine andere Art erschienen und sie stehen da und sie sind aber immer noch im Zweifeln. Und sie hocken jetzt zusammen, diskutieren darüber, ist Jesus wahrhaftig auferstanden, ist er nicht auferstanden, ist er nur im Geist auferstanden, haben wir nur Halluzinationen gehabt, was ist los? Während sie aber dies redeten, stand er plötzlich selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Ich meine, das mit dem Geist hatten wir schon mal gehabt, vorher, könnt ihr euch erinnern, wo sie am See waren, im Sturm, da kam Jesus ihnen entgegen, haben sie auch gedacht, sie sehen einen Geist. Dass sie erschrecken, ist ja völlig normal. Stell dir vor, du bist in einem geschlossenen Raum, okay? Du bist in einem geschlossenen Raum, alles sicher und plötzlich steht deine Schwiegermutter im Raum oder irgendwas, ja? Oder sonst jemand, ja? Es ist einfach erstmal klar, dass sie erschrecken. Moment, der Raum war doch zu. Plötzlich steht Jesus mitten im Raum drin. Also das ist verständlich, aber die Begründung, dass sie dachten, als sie Jesus sahen, sie sehen einen Geist, zeigt, dass sie es immer noch nicht ganz fassen konnten, dass Jesus wirklich richtig, so richtig auferstanden war. Merkt ihr, Lukas spielt uns ein bisschen zu, weil Lukas, das haben wir gesagt, Lukas war ein moderner, also ist ja schon ein bisschen älter der Text, aber für die damalige Zeit ein moderner, aufgeklärter Europäer, intelligent. Er gehörte zu den 10% der damaligen Gesellschaft, die ausgebildet waren, die einen Titel hatten, die intellektuell drauf waren, die einiges wussten. Und er schreibt an Europäer und als wüsste er, dass wir heutzutage einfach damit rumhirnen, das kann doch gar nicht sein. Deswegen letzte Worte. Sie hatten Jesus leiden, sterben und ausbluten sehen. Der war richtig tot. Und sie konnten es immer noch nicht ganz fassen, dass er auferstanden ist. Und dann heißt es, und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Ich meine, was für Gedanken? Ja, halt eben die Gedanken. Wir haben doch heute Morgen nichts getrunken. Kann das denn sein? Jesus ist ja sehr geduldig und was wir jetzt sehen, ist hochinteressant, finde ich. Er gibt ihnen nämlich eine extra Seherfahrung, eine extra Fühlerfahrung und ein direktes Erleben. Vers 39 heißt es, seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Hallo, schaut doch mal hin. Ja? Er zeigt ihnen seine Narben in der Seite und in den Händen, in den Füßen. Schaut hin, schaut euch das an. Seht es. Und dann Fühlerfahrung. Betastet mich und seht. Packt mich an. Ich bin kein Geist. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Füße. Nützt anscheinend immer noch nichts. Sie können es nämlich immer noch nicht fassen. Vers 41, als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude, zu schön, um wahr zu sein, ja, und sich wunderten, sprach er zu ihnen, okay, habt ihr was zu essen? Ja, also beim Essen, da muss ja mindestens klar sein, dass es kein Geist ist, ja. Sie so, essen? Wie essen? Wir haben noch ein bisschen Fisch. Und sie geben ihm gebratenen Fisch. Spätere Handschriften sagen, mit Honig. Okay, ich habe mal nachgeguckt bei chefkoch.de, das nennt man Katerfrühstück, ja, Fisch mit Honig. Okay, ich würde es jetzt nicht essen, auch nicht zum Frühstück. Sie reichen ihm aber ein Stück gebratenen Fisch mit Honigwabe, heißt es dort. Und sie so beobachten ihn und er nahm und aß. Und sie gucken. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie ihnen der Mund offen stand. Und dann plötzlich, Jesus lebt. Er ist richtig da. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gefühlt, wir haben ihn beim Essen beobachtet, vom Katerfrühstück. Ja? Sie haben es richtig miterlebt. Ich meine, wer sowas isst, der muss auferstanden sein. Ja? So ein Menü hier. Also da waren die Emmaus-Jünger wirklich noch ein bisschen schneller gewesen als wie die hier. Aber sie haben es begriffen. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Leibhaftig auferstanden. Jetzt komme ich mal zu uns. Ist es nicht ein bisschen ungerecht? Ich meine, Jesus gibt den Lektionen noch eine Lektion und noch eine Lektion und noch eine, ihr könnt es immer noch nicht glauben. Wäre das nicht gut, wenn wir das auch so hätten? Ich meine, wie oft geht es dir als Christ so, du redest vielleicht von deinem Glauben und du kommst an Jesus und die sagen, jawohl, Auferstehung, Jesus ist auferstanden. Kann ja wohl nicht sein. Und du denkst dir, Mensch, wenn ich irgendwie was Greifbares hätte, vielleicht auch für dich persönlich, für dein Glaubensleben, wenn du in Zweifel kommst, oder vielleicht ist das auch der Grund, warum du nicht an Jesus glauben kannst, wenn ich sehen könnte, wenn ich fühlen könnte. Thomas kommt später dazu und sagt, wenn ich fühlen könnte, der war nämlich nicht dabei, wenn ich das sehen könnte und erleben könnte, dann würde ich es auch glauben, aber vorher glaube ich es nicht. Auch er bekommt diese Erfahrung. Warum wir nicht? Warum muss ich einfach glauben, ohne zu sehen? Schauen wir uns mal die nächsten Verse an. Dort erkennen wir nämlich was ganz Interessantes. Und das ist wichtig für uns. Wie gesagt, wir sind in den letzten Worten, die Lukas hier seinen Zuhörern weitergibt. Lukas war übrigens auch kein Augenzeuge, der das hier geschrieben hat. Er war ein Europäer, der sich später bekehrt hatte. Er hatte nur recherchiert, er hat sehr gut recherchiert. Er hat Augenzeugen befragt, aber er selbst hatte es auch geglaubt, ohne es zu sehen. Und die ganzen Zuhörer, die ganzen Leser dieses Briefes, denen ging es genauso wie uns. Und wie gesagt, letzten Worte sind ja immer ziemlich wichtig. Und es heißt hier, ab Vers 44, er sprach, dies sind meine Worte. Und achtet mal darauf, ich habe immer so ein paar Worte da unterstrichen. Dies sind meine Worte, die ich euch zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten, im Psalm. Das haben wir eben schon gelesen, ja, das AT. Danach öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden, am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden und so weiter und so fort. Was fällt euch auf? Ich habe bewusst diese Worte unterstrichen, die nichts mit Sehen, mit Erleben, mit Fühlen zu tun haben, sondern da steht nur von Worte geschrieben, später steht noch vom Bezeugen. Also nachdem diese Barfußwegerfahrung beendet ist, ja, ihr kennt das ja, Barfußweg, Socken aus und dann kannst du das fühlen, damit du wirklich weißt, wie sich Holzspäne anfühlen und Nägel und Scherben, ja wahrscheinlich nicht, aber diese Barfußwegerfahrung, die ist vorbei. Jesus bringt jetzt was Wichtiges und das ist wichtig jetzt für uns, allen, denen Lukas das Evangelium schreibt. Es geht nämlich darum, was wir schwarz auf weiß sehen. Als wolle Lukas, der Schreiber, den Empfängern am Ende des Evangeliums sagen, dass wir alle mit ihm, mit den Empfängern, heute alle im gleichen Boot sitzen. Und für mich ist das wegweisend, dass diese Sätze Jesu seine letzten Worte an uns Europäer sind. Wir haben es schwarz auf weiß. Und zusätzlich noch in diesem Bericht, in den 24 Kapiteln Lukas-Evangelium, in einer Hülle und Fülle beschrieben, was Jesus alles getan hat. Und das ist der Grund, warum wir hier auch Predigt haben. Nicht, weil es all eben zum Gottesdienst dazugehört. Und das ist der Grund, warum wir durch die Bibel lehren, warum wir die letzten 3 Jahre uns dieses Lukas angeschaut haben. Wir haben es schwarz auf weiß. Du kannst es nachlesen und jetzt passiert auch was. In dem Moment, wo man das liest, das hört, passiert was. Und da spielt auch Gott noch eine wesentliche Rolle, Gottes Geist noch eine wesentliche Rolle, dass er uns diese Dinge zeigt. Das sage ich jetzt zum Schluss dann noch was dazu. Ich habe euch eben mal den Thomas noch genannt. Thomas war auch ein Jünger und er war nicht dabei. Keine Ahnung, was er gerade machte. Und er kommt später dazu. Und er hat ja vorher gesagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Er kommt später mit dabei und plötzlich erscheint Jesus ihnen wieder. Und Jesus nimmt sich den Thomas im Johannes 20, Vers 27. Dort heißt es, reiche deine Finger, sieh meine Hände. Reiche deine Hand, leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also er fordert den Thomas ganz schön heraus. Ich meine, wer will schon seine Hände in so Male reinlegen? Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ohne übrigens zu fühlen, ja, das muss er gar nicht machen. Er ist so überführt und Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind aber die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Das ist der Schlüssel. Steht übrigens auch am Ende vom Johannesevangelium. Letzte Worte von Johannes. Das ist der springende Punkt. Wir haben diese Geschichten, klar, das ist erlebt. Das haben Leute erlebt und wir müssen das heute glauben. Es steht schwarz auf weiß. Aber Jesus macht es deutlich, in der Bibel steckt ein Haufen Power drin, aber ich muss es fassen, ich muss es beginnen. einer derjenigen, die ich sehr gerne höre über Internet, ist der Mark Driscoll, ist einer der meistgehörtesten Bibellehrer der modernen Zeit. Mars Hill Church, Seattle. Der hat am Tag tausende Klicks auf seine Predigten. Und das ist sehr beeindruckend. Mark Driscoll kam mit 20 Jahren zum Glauben an Jesus. Und dann ging er zu einem Pastor. Also er ging natürlich dann zu einer Kirche, zu einer Gemeinde. Ging zu einem Pastor und sagt, was soll ich denn jetzt tun? Und der Pastor antwortete ihm, vielleicht wollte er ihn auch schnell loshaben, lies die Bibel. Das war sein Glaubensgrundkurs mit ihm, ja. Lies die Bibel. Er ging weg. 3 Wochen später kam er zurück zu dem Pastor und sagte, okay, habe ich gemacht, was mache ich jetzt? Und der Pastor war völlig geschockt, sagte, wie bitte? Du hast die ganze Bibel durchgelesen? Ja, klar, habe ich gemacht. Er hat wirklich gesagt, er hat sich freigenommen, keine Ahnung, was er gerade gemacht hat. Er hat sich 3 Wochen freigenommen, hat die ganze Bibel durchgehämmert. Jetzt stand er wieder vor dem Pastor. Was mache ich jetzt? Und dann sagt der Pastor eben, jetzt nimmst du dir einfach ein Buch oder einen Brief aus der Bibel und studierst das mal richtig. Und hat ihn wieder weggeschickt. Also offensichtlich hat er wirklich keine Lust gehabt, mit ihm irgendwas zu machen. Nach einer Woche kommt er zurück und sagt, ich habe das gemacht. Ja, wie? So schnell? Ja, ich habe alle Literatur, ich bin ins Internet und habe gesucht und geguckt, habe Bücher ausgeliehen und habe mich mit dem Johannesbrief beschäftigt und boah, das war richtig gut. Was mache ich denn jetzt? Hat gesagt, jetzt machst du weiter, bis du stirbst. Das ist echt, das war das, was er ihm mitgegeben hat. Hat gesagt, okay, mache ich. Und ist abgezogen. Heute ist Mars Hill Church, hört sich ein bisschen komisch an, Mars Hill, ist keine Sekte, wirklich, kann ich euch garantieren. Amerika, die haben teilweise komische Namen halt in den Kirchen. Heute ist Mars Hill Church eine der am schnellst wachsendsten Bewegungen. Und Mark Driscoll ist einer, der einfach nur, klickt das mal an, ja, einfach nur die Bibel lehrt und sie auslegt. Er hat gesagt, das war für mich die Grundlage. Ich habe mich da reingesetzt, ich habe dieses Buch studiert, ich habe gebetet, Gott zeig mir, was da drin steht. Und da hat sich so ein Schatz geöffnet. Dieser Mann hat nie einen Glaubenskurs besucht, er hat, soweit ich weiß, auch keine richtige, vernünftige theologische Ausbildung gehabt, will mich jetzt da nicht festlegen, aber Gott hat das benutzt, um zu sagen, ich bringe euch dieses Beispiel. So ähnlich ist es mir auch gegangen. Ich komme aus einem traditionellen Hintergrund, wo man auch viel über die Bibel gesprochen hat. Für mich war das früher, hat das nur Bahnhof bedeutet. Ich konnte damit nichts anfangen. Da wurde zwar aus der Bibel gelesen, aber das war alles tot. Und es brauchte echt eine Zeit, bis das überwunden wurde. Selbst als ich eine theologische Ausbildung gemacht hatte und hatte gehofft, jetzt einen besseren Zugang zu bekommen zur Bibel, das hat auch nichts gebracht. Ich weiß noch, der erste Brief war das erste Thessalonicher. Hatten wir im Unterricht gehabt. Und es hat nachher, sage und schreibe, 2 Jahre gedauert, bis ich wieder Thessalonicher aufgeschlagen habe. Dieser Brief war tot für mich. Wir haben ihn nur wissenschaftlich betrachtet und hinterfragt und geguckt. Das hat mir alles nichts mehr gesagt. Aber ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, ich will mich mit der Bibel beschäftigen. Wenn das wirklich Gottes Wort ist, dann ist doch da was drin, dann hat mir das was zu sagen. Und seit dieser Zeit habe ich dann angefangen, einmal im Jahr die Bibel nur durchzulesen, einmal durchzulesen. Jeden Tag 4 Kapitel. Schaffst du, jeden Tag 4 Kapitel. Und dann zu sagen, Gott, zeig mir, was da drin steht. Und Gott macht was. Das hat er durch alle Zeiten hindurch gemacht. Das hat er durch große Reformatoren wie Luther, Calvin und wie sie alle heißen getan. Das hat er aber auch durch ganz einfache Bauernlümmel getan, ja? Und er tut es heute auch noch. Das ist das Entscheidende. Jesus sagt zum Beispiel im Lukas was, um das zu bestärken. Jesus sagt im Lukas 11, Vers 27, etwas über seine Mutter. Und ich meine, wer war seine Mutter? Maria. Wenn man sich das vorstellt, wir haben eben hier kleine Kinder gehabt. Und wenn ein Kind sehr klein ist, ein Baby, das saugt ja gewöhnlich an der Brust der Mutter. Ich meine, Jesus hat an der Brust von Maria gesaugt. Du sagst jetzt vielleicht, so sagt man doch nicht. Steht aber hier in Lukas 11, Vers 27. Da ist Jesus unterwegs und eine Frau schreit aus der Volksmenge, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Ja, das ist ziemlich krass, ja. Und er aber sprach, gewiss, aber glückselig, Ja, glückselig, noch glückseliger, noch besser der, der das Wort Gottes hört und befolgt. Überleg dir das mal. Wie nah muss man noch an Jesus sein als wie Maria? Ja, Jesus war wirklich nah an ihr dran. Und Jesus sagt, hey, es gibt noch eine Möglichkeit, wie du näher dran sein kannst. Noch eine Möglichkeit näher, als wie Jesus zu beobachten, wie er gebratenen Fisch mit Honig isst. Es gibt noch eine Möglichkeit näher. Und dann sagt Jesus, das ist das Wort Gottes. Das, dieses Buch hier. Oder an einer anderen Stelle sagt er mal, da ist Mutter und seine Mutter ist draußen und seine Geschwister sind draußen und da kommen welche rein und sagen, Jesus, hör sofort auf hier mit deiner Rede, deine Mutter ist draußen, die will dich sprechen. Und Jesus sagt im Lukas 8, Vers 21, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Hammer, oder? Ich meine, das ist richtiger Hammer und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Mehr braucht es nicht. Das ist so simpel. Du musst kein Theologiestudium haben, du musst kein Griechisch verstehen, kein Hebräisch, kein Aramäisch. Du hast die Bibel her. Und ich kann dir das sagen, als jemand, der das persönlich erlebt hat und mit vielen Leuten gesprochen hat. Das sind die letzten Worte von Lukas. Lukas sagt am Ende, das Wort Gottes, mehr braucht ihr nicht. Er gibt ihnen das Lukas-Evangelium, die Leute hatten das Alte Testament und er sagte, lest das. Da steht alles drin. Betet darüber und Gott wird euch das zeigen. Das Wort Gottes, da könnten wir jetzt schließen. Und ich bin auch schon fast am Ende, aber du sagst vielleicht, okay, Wort Gottes habe ich schon gelesen, macht irgendwie keinen Sinn für mich. Jesus schiebt hier noch was zu. Und da sind wir dann wirklich ganz am Ende vom Lukas-Evangelium. Auch das gehört zu den letzten Worten. Da heißt es im Vers 48, ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Im Johannes 20 steht noch die Ergänzung und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Dann führte er sie hinaus nach Bethanien, hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder, kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Hier merkt ihr eine Veränderung. Die ängstlichen Jünger, die sich vorher verbarrikadiert haben, die vorher Angst hatten, die Zweifel hatten, die das alles gar nicht richtig einordnen konnten, die eine Fühlerfahrung, eine Seherfahrung, eine Berührerfahrung brauchten, plötzlich passiert was. Jesus geht von ihnen weg. Er war doch gerade zu ihnen zurückgekommen. Jetzt haben sie es gerade realisiert. Er geht weg und komischerweise freuen sie sich jetzt. Ist doch komisch, oder? Du hast eine, stell dir vor, du begegnest einem, den du jahrelang nicht mehr gesehen hast und du freust dich, endlich haben wir uns wieder gefunden. Wow, jetzt müssen wir unbedingt Kontakt halten. Und die Person sagt, hey, es war nett, dich nochmal getroffen zu haben, du wirst mich nie wiedersehen. Tschüss. Und du freust dich, klasse, passt irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht. Was ist passiert? Schaut euch das mal an hier, diese paar Sätze. Da heißt es, sie warfen sich vor ihm nieder. Das heißt, irgendetwas lässt sie tief in ihrem Herzen wissen, dass dieser Jesus immer noch da ist und dass er Gott ist und dass sie ihm Ehre geben, die er verdient. Dann heißt es, sie kehren nach Jerusalem zurück. Das heißt, irgendwas lässt sie zuversichtlich sein, in die Höhle des Löwen zurückzukehren, obwohl sie wissen mussten, dass sie das gleiche Schicksal ereilt, was ihnen auch ereilte, Kreuzigung oder sonst was. Dann heißt es, mit großer Freude. Das heißt, irgendwas erfüllt sie total mit Freude, was bisher nicht da war. Zum Schluss, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das heißt, irgendwas sorgte in ihrem Herzen dafür, diesen Jesus öffentlich zu bekennen und zu preisen, ohne Angst. Was war das irgendwas? Was war das irgendwas? Johannes 20, Vers 22. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das war das irgendwas. Da ist was passiert. Es war nicht nur ein Anhauchen, warme Luft, sondern ich glaube, in dem Moment ist was passiert, ist was ausgegangen. Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht alleine lassen. Wenn ich gehe, wird der Heilige Geist kommen. Wer ist der Heilige Geist? Jesus. Gott. Die dritte Person der Gottheit. Gott in uns. Jesus sagt sogar in Johannes 16, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, jetzt sind wir dran. Wir haben eben gesagt, Mensch, es wäre doch gut, wenn er jetzt hier wäre, wenn ich ihn jetzt vorführen könnte und sagen könnte, Mensch, jetzt glaubt doch endlich, hier ist Jesus, hier, guckt die Löcher in den Händen, schaut, das ist Jesus, glaubt doch. Und Jesus könnte selbst erzählen und essen, ja. Jesus sagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wieder sehen. Nun, er wird wieder zurückkommen. Aber dieses Sehen hat was mit inneren Augen zu tun. Jesus hat uns nicht dazu berufen, Verteidiger oder Anwälte oder Richter zu sein als Christen. Er hat uns nur berufen, Zeugen zu sein. Zeugen für ihn zu sein, mehr nicht. Und hier haben wir am Schluss des Lukas-Evangeliums, und damit binden auch wir den Sack hier zu, haben wir die wichtigsten Worte von Lukas. Er bringt diese Gegenüberstellung. Wir sehen die Jünger, fühlen, sehen, erleben. Hätten wir auch gerne. Und Lukas sagt, Jesus sagt, klar hättet ihr das gerne, aber ihr habt viel mehr. Ihr habt das geschriebene Zeugnis, ein Testament, schwarz auf weiß, das Wort Gottes. Geht da doch mal dran, sag doch nicht einfach, das ist einfach Druckerschwärze. Beschäftige dich mal, setz dich mal damit auseinander und bete zu Gott, öffne mir das Verständnis von diesem Wort. Und für uns Christen heißt das, wir haben den Heiligen Geist. In dem Moment, wo ein Mensch die Türe öffnet, Jesus reinlässt, kommt der Heilige Geist und er erklärt dir das. Er gibt dir das Verständnis. Das macht es aus. Es macht nicht alleine das aus, dass wir nur dieses Buch studieren. Wir brauchen seinen Geist. Und für uns als Christen heißt das, ich strecke mich nach diesem Heiligen Geist aus. Wenn du nämlich das hier nicht hast, was wir hier lesen, dass du halt eben nicht das Bedürfnis hast, dich vor Gott niederzuwerfen, ihn anzubeten, dass du nicht das Bedürfnis hast, in dein Umfeld zu gehen und anderen von Jesus zu erzählen, dass du halt keine Freude in dir hast, weil das Christsein so eine tote Geschichte ist und dass du halt eben nicht das Bedürfnis hast, zum Beispiel Teil in der Gemeinde zu sein und dich zu investieren und mitzuarbeiten, dann sag dir, okay, dann fehlt doch was. Ich habe die Bibel, ich lese die Bibel, aber irgendwie bringt das nichts. Vielleicht fehlt das, von dem Jesus hier gesagt hat, von dem Jesus hier gesprochen hat, von dieser Erfahrung des Heiligen Geistes. Und die brauchen wir immer wieder neu. Jesus sagt, oder der Apostel Paulus schreibt am Ende des Epheserbriefes, sauft euch nicht mit Wein voll, sondern im Gegenteil, anstatt all das zu tun, was jeder macht, tankt lieber Heiligen Geist. Das heißt, ich strecke mich danach aus. Jesus spricht von der Verheißung des Vaters. Lukas lässt also die Gemeinde am Schluss mit einem Doppelpunkt zurück. Er sagt, ihr habt das Wort Gottes, ihr habt den Heiligen Geist. Und wenn, das gilt für uns Christen. So, und jetzt will ich das gleiche erleben wie die Jünger. Dann sage ich, dann bitte ich darum, Heiliger Geist, erfülle mich. Versteht ihr? Dann kommt Jesus. Jesus ist das in mir. Es ist Gott, der in mir ist. Und er will mich ausfüllen. Wir haben das schon öfters gesagt. Das ist wie eine Wohnung, die du hast. Eine Wohnung. Wenn du Gäste empfängst, dann lässt du die meistens nur ins Wohnzimmer. Oder? Küche ist schon kritisch. Sehen Sie den ganzen Berg an Geschirr. Schlafzimmer, da wird die Tür gerade verrammelt. Und Toilette, okay. Und wenn nur aufs Gäste-WC. Unser Leben ist eine Wohnung. Und es ist wichtig, lad ihn ein, dass er alles einnehmen kann. Alles. Auch die dunkelsten Verliese deines Lebens. Und dann beginnt was. Dann beginnt was Neues. Dann kannst du diesen Doppelpunkt setzen, den Lukas setzt. Und jetzt könnte man theoretisch genau in die Apostelgeschichte reingehen. In der Apostelgeschichte geht richtig die Post ab. Das waren normale Menschen wie du und ich. Ganz normale Menschen. Der Heilige Geist kommt auf sie und sie gehen raus und erzählen von dem, was sie erlebt haben. nimm das einfach an. Lass uns dafür doch einfach jetzt noch beten. Wir stehen dazu auf. Herr, wir stehen am Ende vom Lukas-Evangelium. Und wir haben viel gehört, wir haben über vieles gesprochen. Stunden haben wir hier letztendlich verbracht, um dieses Buch uns anzuschauen. Auch heute wieder über 40 Minuten, wo wir uns dein Wort angeschaut haben. Und wir am Ende steht hier dieses Ausrufezeichen und letztendlich auch, oder auch dieser Doppelpunkt. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Ich danke dir für dieses Buch, was du uns gegeben hast, von dem ich ausgehe, dass jeder, der hier in dem Raum drin ist, mal mindestens irgendwo eine Kopie zu Hause hat. Und ich möchte dich bitten, dass du ein Wunder tust diese Woche. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass keiner hier rausgeht, der nicht diese Woche sagt, ich schlage jetzt mal die Bibel auf und ich bete jetzt mal, dass Gott zu mir spricht und erlebt, wie du redest, wie du durch deinen Heiligen Geist sprichst. Und ich möchte dich für uns bitten, die wir dich schon lange kennen und irgendwo dieses Feuer verloren haben, uns wieder irgendwo in der Versenkung gelandet sind und uns nicht mehr trauen, rauszukommen. Die Freude fehlt. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, komm du, Heiliger Geist, komm du und erfülle du uns. Vielleicht sprichst du dieses Gebet einfach nach, wenn du ein Nachfolger Jesu bist und du erlebst, dass es halt eben nicht so ist. Du hast keine Lust mehr, dich niederzuwerfen vor Gott. Du gibst kein Zeugnis. Du hast keine Freude mehr in deinem Leben. Gemeinde, Sonntags, Gottesdienst, das reicht ja. Wenn das alles da ist, dann möchte ich dich einfach bitten, mir dieses Gebet nachzusprechen. Jesus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Und Vater, du sagst, dass wir dich bitten sollen, dass du uns diesen Heiligen Geist gibst, die Fülle deines Geistes, und du wirst uns das nicht vorenthalten. Darum komme ich jetzt zu dir. Heiliger Geist, komm du jetzt. Komm du jetzt und erfülle du mich. Ich möchte dir mein Herz öffnen, dass du jeden Winkel meines Lebens erfüllst. Und während du kommst und zeigst mir Dinge, wenn ich die Bibel aufschlage, ich möchte dir gehorsam sein, ich möchte das tun, was du mir zeigst. Damit die Freude wieder einkehrt. Damit ich wieder weiß, wovon ich zu erzählen habe. Damit ich dich wieder neu sehen kann. Dir gehört mein Leben. Ich möchte mich nicht so sehr von meinem Geist bestimmen lassen, sondern von deinem Geist. Halleluja. Danke, dass ich dieses Geschenk wieder neu für mich annehmen kann. In Jesu Namen. Lass uns gemeinsam Gott anbeten.